Ich möchte Ihnen Lydie Salver vorstellen und Sie ganz herzlich willkommen heißen. Bonjour Lydie.
Bonjour.
Je suis très heureuse encore une fois que tu sois là. Et je suis très heureuse que tu aies trouvé le temps de venir ici, bien que tu aurais des autres choses à faire, comme je sais. Von Lydie Salver, ich habe sie gerade begrüßt und gesagt, es ist sehr schön, dass sie da ist. Es ist auch schön, dass sie kommen konnte, weil eigentlich hätte sie was ganz anderes zu tun. Es ist gerade ihr neuestes Buch rausgekommen, Lydie Salver, BW in Frankreich, erregt großes Aufsehen. Es ist eine sehr persönliche Geschichte über ihren Lebensgefährten, der fast sein Augenlicht verloren hätte und in dieser Zeit, wo er sehr krank war, ihr viele Geschichten erzählt hat, die er vorher noch nie erzählt hat, und sie hat das zu einem Roman verdichtet. Ich hoffe, dass dieses Buch auch auf Deutsch übersetzt wird, für diejenigen, die kein Französisch sprechen. Es sind von den 13 Werken von Lydie Salver nur drei Bücher, danke, sehr schön, nur drei Bücher ins Deutsche übersetzt, was ich sehr schade finde, weil sie wirklich alle sehr bemerkenswert sind. Heute wird Ihnen Lydie Salver, und zwar begleitet von Verena Meyer, die uns wieder die deutsche Stimme leiht, worüber wir uns immer sehr freuen, Verena, aus einem Buch lesen, das es, glaube ich, nur noch antiquarisch zu kaufen gibt, was ich auch sehr schade finde. Vielleicht kommt mal irgendjemand drauf, dass man ein Taschenbuch draus machen könnte. Auf Deutsch heißt es Das Gewicht der Erinnerung und auf Französisch heißt es La Compagnie des Spectres. Wie man auf diese Übersetzung kommt, weiß ich nicht, aber es ist immer interessant. La Compagnie des Spectres hat nichts zu tun mit dem Gewicht der Erinnerung, weil es ein schöner Titel, aber lassen wir es dabei. Ganz kurz zu dem Buch. Ich lese Ihnen einen ganz kurzen Abschnitt aus einer sehr schönen Besprechung von Stefanie Christmann vor, die eigentlich alles sagt, was Sie wissen müssen, um sich auf den Text einlassen zu können. Ein atemloser Roman, wie geschaffen zur Dramatisierung für ein Zimmertheater. Auf der Bühne stünden nur die Mutter, diese Wahnsinnsfrau, ihre Tochter und der Eindringling, ein Gerichtsvollzieher. Umso überfüllter wäre die Kulisse, abgestellt wären dort Schaufensterpuppen gleich, der gemordete Bruder, die mutige, unschuldige, mitschuldige Großmutter, die mordlustigen Juet-Zwillinge, aus Gewinngier denunzierende Dorfhonoratioren, Marschall Pétain und seine Chargen. Es ist eine Art Kammerstück, eine Art Theaterstück, und was mir besonders gefällt an Lydie Salver und im Gespräch habe ich jetzt herausgefunden, dass das nicht zufällig ist. Ich habe es auch Text im Programmheft geschrieben. Für mich hat sie eine typische Bernhard-Sprache. Und sie hat mir gestern gesagt, sie ist ein großer Bernhard-Fan. Sie hat alles von ihm gelesen, was auf Französisch übersetzt ist. Und ich finde, für mich hört man das auch in ihren Texten. Das Buch wurde übersetzt und hat nicht nur selber den Preis bekommen, den Prix Novembre für die französische Version, sondern was ich besonders schön finde, Renate Nentwick, die Übersetzerin dieses Buches ins Deutsche, hat auch 1999 den Übersetzerpreis der Stadt Wien bekommen und ich finde auch, das Buch ist sehr schön übersetzt. Hören Sie nun also Lydie Salver mit kurzen Stücken auch in Französisch, damit Sie den Sound dieser wunderbaren Autorin hören, der eben auch wirklich ein Sound ist. Und dort übersetzt von Verena, gesprochen von Verena Meyer. Viel Vergnügen.
Merci mille fois, Magdalena.
Bonjour. Je vais vous lire un extrait, donc en français, très court, de La Compagnie des Spectres. Et un jour sombre de janvier, chez le buraliste qui vendait des bustes de Pétain portant galons, rubans, étoiles, cordons et cordelettes, comme un maréchal d'opérette, ne dites pas ça! Des portraits de Pétain, profil gauche, nu-tête. Des portraits de Pétain de trois quarts. Des portraits de Pétain, profil droit, bien coiffé, le visage froid et sévère. Froideur et sévérité en imposent au peuple, c'est notoire. Des portraits géants de Pétain luttant contre le sommeil, les deux mains posées à plat sur son bureau et la poitrine gonflée par l'amour de la patrie, très prisée. Des portraits de Pétain déguisés en chef de gare, l'uniforme cils raide qui qu'il semblait le tenir debout. Des portraits de Pétain sur un banc, sic transit gloria mundi. Des portraits de Pétain en pied, visage de marbre, regard bleu turquoise, reflet de son âme élevée, consciente de sa mission, tunique kitsch assortie, format 19-26, support cartonné, 12 francs l'un, 50 francs les 5. Des bâtons de maréchal du maréchal Pétain. Je me suis souvent demandé à quoi pouvait bien servir ce bâton. Version démocratique du sceptre royal, engin pour bastonner les ministres rétifs, ou ornement phalloïde proportionné au prestige du proprio. Des portraits de Pétain en grand uniforme, l'uniforme suscitant, c'est connu, l'admiration des pauvres et des imbéciles. Allure pétrifiée, regard droit braqué sur l'avenir, le photographe caché sous un drap noir lui ayant demandé de lisser sa moustache et de porter ses yeux sur le rebord de la fenêtre, ne bougez plus, je compte jusqu'à trois. Des portraits de Pétain baisant une fillette terrorisée. Pourquoi les puissants ont-ils la manie de baiser les enfants? C'est louche. Des portraits de Pétain en civil, débonnaire, dialoguant avec les humbles. On reconnaît les humbles à la façon qu'ils ont de regarder leurs pieds. Des portraits de Pétain caressant un agneau, préféré des enfants. Des portraits de Pétain remerciant un paysan qui semble droit sorti d'un tableau soviétique. Des portraits de Pétain embrassant le drapeau du 33e régiment d'infanterie. Des statuettes en plâtre de Pétain, trois patines, au choix, bronze, ivoire ou terre. Des cartes postales à l'effigie de Pétain, des mouchoirs à l'effigie de Pétain, des cendriers à l'effigie de Pétain, des épingles de cravate Pétain, des boucles d'oreilles Pétain, des portes-cigarettes Pétain, des thermomètres Pétain, des porte-mines Pétain, des scapulaires Pétain, des mouchoirs Pétain, des médailles Pétain, des écussons Pétain, des briquets Pétain, des agendas Pétain, des timbres Pétain, des fagnons Pétain, des pipes Pétain, le tout entassé pêle-mêle sur des tréteaux. Ta grand-mère se planta devant le portrait géant du maréchal Pétain, de 1,20 m sur 2 m, qui était appendu au-dessus de la caisse, cria « Hi, putain !» en faisant le salut hitlérien, et M. Chauchard, qui était venu acheter des timbres en compagnie de son fils, la regarda, scandalisée, comme si elle se fût déculottée là, sous ses yeux. Ce fut le début de sa chute. Le vent, pour elle, commença de tourner. On jasa. On prétendit, monsieur le juge, dit ma mère à l'huissier qui prenait les mesures de la table, on prétendit que la couleur de ses cheveux n'était pas naturelle, qu'elle portait des pantalons moulants, avec des intentions lubriques et des boucles d'oreilles criardes en forme de cerise pour une mère, ça la fout mal. Qu'elle passait de la teinture d'iode sur ses mollets pour imiter les bas. Pute. Qu'elle avait avorté l'espagnol qui avait failli y passer. Si par hasard ça s'apprenait, c'était la peine de mort. Qu'elle écoutait la radio de Gaulle. Et plus particulièrement, les harangues immondes d'un dénommé Schumann avec un nom pareil. Qu'elle préférait la musique de Johnny S. ou de Jerry Mingo à l'Ave Maria de Gounod, la pauvre. Qu'elle n'envoyait pas sa fillette aux leçons de catéchisme données par monsieur le curé qui comparait le maréchal à Jésus-Christ lui-même et avait affiché au mur du presbytère cette supplique encadrée d'une frise florale. Monsieur le maréchal, père de la patrie, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et ne nous laissez pas succomber aux tentations de la faim, mais délivrez-nous plutôt de ce mal comme vous nous avez délivré de la guerre, la première par la victoire, cette fois-ci par l'armistice, ainsi soit-il. Qu'on l'avait surprise en train de tracer avec son rouge à lèvres le V de la victoire. Qu'elle élevait ses enfants selon des idées modernistes, laissant par exemple mettre les coudes sur la table, au sens propre et au sens figuré. C'est affreux. Qu'il allait lui arriver des bricoles, que tout ça finirait mal, très mal, je vous le dis. Peu à peu, la rumeur s'amplifia, monsieur le juge. Les mauvaises langues se déchaînèrent. Les bruits les plus extravagants coururent sur son compte. Qu'elle chantait « Maréchal, nous voilà », le poing brandi comme les anarchistes. Un blasphème. Qu'elle avait des pouvoirs magnétiques sur les personnes du sexe masculin, la garce. Qu'elle faisait des passes et suçait à ravir. Que je meurs si je m'en disais des mots, obsédé qu'il était par son derrière adorable et si rond qu'il semblait fait de matière plastique. Qu'elle échangeait une correspondance torride et ensorcelée avec un terroriste du nom de Baïs. Qu'elle avait déclaré « Tenez-vous bien » à Mademoiselle Piche, qui était affligée d'une poitrine concave, mais s'avérait appartenir, si on la regardait de près, au sexe féminin, qu'elle avait déclaré que la vérole et l'amour exagéré de la patrie étaient les deux fléaux de la France, mais si l'on pouvait espérer un jour soigner l'un, l'autre restait à ce jour incurable. Qu'elle avait refusé de donner un sou aux enfants qui faisaient la quête pour envoyer aux prisonniers une chapelle portative en kit comprenant un calice, une patène, une pierre d'autel, un missel, une chasuble, une aube, un crucifix, une custode, un ciboire, des burettes, les saintes huiles, du vin de messe et 40 missels, et qu'elle avait objecté « On ferait mieux de leur envoyer du saucisson. » Ma mère, comme toutes les natures généreuses, ne pouvait imaginer un seul instant, monsieur le juge, que quiconque s'en prit à elle et lui voulut du mal, là fut son tort. Avec la fougue propre au cœur pur, elle continua de clamer à tout rompre ses dissonantes opinions, car elle souhaitait rendre clairvoyant tout cela qui, comme elle, s'était fourvoyé si longtemps. Elle continua de vituperer Pétain et sa clique de canailles, de traiter le maréchal d'affameur, de traître et autres disgracieuses épithètes, la plupart ressortissant à la zoologie. Je m'arrête. Et c'est Verena qui va continuer à lire.
Ich möchte gerne gleich mit dem Vorwort beginnen. Das kommt aus einem Buch von Carlo Emilio Gadda mit dem Titel Eros und Priapus und ist ein Pamphlet auf Mussolini. Du wirst sagen, wozu in dem Dreck wühlen, vor dem der Weltenraum sich schon in Grausen windet. Nun gut. Entgegne ich dir, beruhige dich und höre mich still an. Der Übergang von Wahnsinn zu einem vernünftigen Leben kann nur vonstatten gehen, indem man die undurchsichtigen Urteilssprüche registriert, die die Entfesselung der undurchsichtigen Triebe nach sich zogen. Und diese Triebe sprengten die Ketten gewohnter Sitte und entflohen in den Tag, in das Säkulum. Und sie glaubten, das Licht der Welt mit fremden Federn und dem Gepränge der ihrer Lügen schmücken zu können. Dabei waren sie Finsternis und Verderben. An dieser Stelle befand ich mich über meine weitere Vorgehensweise in der größten Unsicherheit. Gezählte drei Möglichkeiten taten sich vor meinem inneren Auge auf. Erstens konnte ich meine Mutter mit einem Geschirrtuch erwürgen, um ihrem Fabulierzwang endgültig den Garaus zu machen und die Tat als Erstickungstod infolge Verschluckens hinstellen oder so. Kaum, dass es mir in den Sinn gekommen war, erschien mir dieses Unterfangen jedoch nicht nur eitel, sondern auch und vor allem gefährlich. Zweitens hatte ich die Möglichkeit, ihre schauderhaften Geschichten einmal mehr zu ertragen und meinem nächtlichen Entschluss treu zu bleiben, den Gerichtsvollzieher mit verlogenen Höflichkeitsbezeugungen zu umgarnen, in der sinnlosen Hoffnung, er werde die Zügel seiner starren Prinzipien der Gefühle lockern und sich, wer weiß, vielleicht sogar zu ein wenig Nachsicht hinreißen lassen. Drittens konnte ich aber auch allen beiden die Tür vor der Nase zuschlagen. Nach längerem Hin und Her entschied ich mich für die Lösung Nummer 2. Mit anderen Worten, für die Vernunft. Mit anderen Worten, für die Feigheit. Verzeihen Sie das Benehmen meiner Mutter, sagte ich zum Gerichtsvollzieher, in einem äußersten Versuch von Diplomatie besessen, wie ich war, von dem Wunsch, mich in jeglicher Hinsicht konform zu verhalten. Meine Mutter erträgt die Unbill, die wir momentan zu erleiden haben, nämlich nur sehr schlecht. Vor allem auch, weil sie krank ist, behaupte ich und legte eine übertriebene Besorgnis in meine Stimme. Es handelt sich um einen nervösen Schock, wissen Sie, den sie im Zusammenhang mit dem Tod ihres Bruders erlitten hatte und der aus Gründen, die hier anzuführen, zu lange Zeit in Anspruch nehme, über 30 Jahre später zum zweiten Mal ausgelöst wurde, 1978, um genau zu sein. Seither, sagte ich, kommt meine Mutter beständig auf das Jahr 43 zurück, das vom Tod ihres Bruders, vom Ruhm Pétains und von der Herrschaft Bousquet und Dana geprägt war, als ob diese Ereignisse ihr ganzes Leben verdichteten und auch mein ganzes Leben und das Leben aller, als ob von dem Sinn, den sie ihnen zu verleihen sucht, ihre eigene, meine und die Zukunft der Welt abhinge. An dieser Stelle hob der Gerichtsvollzieher, der nun die rosaseidene Fächertasche in Angriff genommen hatte, die unter dem Postkalender an der Badezimmertüre hing und in die wir Mahnungen, unbezahlte Rechnungen und die aktuellen Supermarktangebote steckten, auf den Kopf und blickte mich mit einem Ausdruck an, in dem ich eine Art Frage zu lesen glaubte. Ich versuchte, ihm meine These näher zu veranschaulichen, mit der mir eigenen Mischung aus Subtilität, Prägnanz und Sensibilität bemühte ich mich, ihm die Erregungszustände meiner Mutter einsichtig zu machen, die sich für einen Außenstehenden auf den ersten Blick einigermaßen skurril ausnehmen mochten. Meine Mutter, Herr Gerichtsvollzieher, macht keinen Unterschied zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, zwischen Tag und Nacht, zwischen den Lebenden und den Toten. Es handelt sich hierbei um einen höchst untypischen Fall von geistiger Umnachtung, gegen die selbst psychiatrische Rosskuren nichts auszurichten vermochten, ebenso wenig wie das heilige Wasser von Lourdes. Wir haben schon alles probiert. Um genau zu sein, sagte ich, lebt meine Mutter simultan in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und das Chaos der einen Zeit und das Chaos der anderen Zeit verzahnen sich gewissermaßen ineinander und wachsen zu apokalyptischen Dimensionen an. Übrigens behauptet meine Mutter, die Apokalypse habe bereits stattgefunden. Diese Kunde überbringt sie den Blinden und den Tauben, deren Zahl in diesem Land Legion ist. In Tschernobyl wurde ein Kalb mit 2 Köpfen geboren, verkündet sie. Das ist ein untrügliches Zeichen. Wir bewegen uns auf den Abgrund zu, stößt sie hervor und erhebt ihre Stimme in orakelische Höhen, dass mir eine Gänsehaut aufsteigt. Das Grauen ist an der Macht. Kinder töten, alles ist käuflich. Die Stätten der Andacht stehen leer in den verlassenen, geheiligten Wäldern. Gold und Geld sind die Götzen der Welt. Gold und Geld korrumpieren die Justiz und bringen die Gesetze zu Fall. Die Apokalypse, Liebes, vollzieht sich vor unseren Augen. Und während die Massen abgebrüht und abgestumpft weiterhin Unzucht treiben, sich mit sinnlosen Vergnügungen betäuben und sich voller Begeisterung gegenseitig abschlachten, geht die Welt, Liebes, ihrem Untergang entgegen. Pétain, Darnan und ihre fanatischen Anhänger kämpfen an allen Fronten und sie siegen, Liebes, sie siegen. Das sind nicht etwa, wie du vielleicht glauben wirst, die leeren Prophezeiungen einer desillusionierten Irren. Denn zu meinem Unglück hältst du mich für so etwas. Sondern nackte Tatsachen, die ich lediglich ausspreche. Ich kann nicht einmal den Fernseher einschalten, ohne irgendein Massaker zu sehen, das von ihnen angezettelt wurde. Eine Katastrophe folgt auf die andere, ein Krieg auf den anderen.
Deutschland steht ante portas. Mein Gott, errette uns vor dem Bösen. Denn es scheint, sie nehmen überhand. Sie sind einfach überall. Der Fernsehschirm, Herr Gerichtsvollzieher, ist der Ort, wo meine Mutter die Zeichen der Katastrophe derart düster deutet. Ich halte dieses Gerät daher für die natürliche Fortsetzung ihrer Fantasien, das getreue Abbild ihrer Halluzinationen. Und auch ich, Monsieur, denke bisweilen schon, die Welt, in der ich lebe, sei ein Riesenschwindel, ein makaberes Märchen von A bis Z erfunden vom kranken Hirn meiner Mutter. Und diese Welt könne von einem Augenblick auf den anderen zerstört werden und sich in nichts auflösen, und ich mit. Deine Großmutter, Liebes, begann im Café kleine Sticheleien zu verteilen, harmlose Gemeinheiten über Pétain. Dann, nach und nach, wuchs ihr Zorn und wuchs und wuchs. Und eines düsteren Januartages kam es in der Trafik, wo Büsten von Pétain mit Streifen, Sternen, Schleifen, Schnüren, Bändern und Bändchen, ein richtiger kleiner Spielzeugmarschall, sagen Sie das nicht. Porträts von Pétain im linken Profil, Barhaupt, Dreiviertelporträts von Pétain, Porträts von Pétain im rechten Profil, mit Kopfbedeckung, streng und kalt dreinblickend, Strenge und Kälte im imponierenden Volk, das ist hinlänglich bekannt. Riesengroße Porträts von Pétain im Kampf gegen die Somnolenz, beide Hände flach auf den Schreibtisch gelegt, die Brust geschwellt von der heiligen Vaterlandsliebe, sehr, sehr beliebt. Porträts von Pétain als Bahnhofsvorsteher verkleidet, mit so steifer Uniform, als würde er von ihr aufrecht gehalten. Porträts von Pétain auf einer Parkbank sitzend, sic transit gloria mundi. Ganzkörperporträts von Pétain, steinernes Gesicht, türkisblauer Blick, in dem sich die Reflexe seiner sendungsbewussten, erhabenen Seele spiegeln, dazu passender kitschiger Waffenrock im Format 19:26. Mit kartoniertem Ständer, 12 Francs das Stück, 50 Francs die Fünferpackung, Marschallstäbe des Marschalls. Ich habe mich oft gefragt, was um alles in dieser Welt von diesem Stab vorstellen mag. Die demokratische Variante eines Königszepters, eines Werkzeugs zur Maßregelung widerspenstiger Minister oder ein zum Prestige des Besitzers proportionales, prächtiges Phallus-Symbol? Porträts von Pétain in Gala-Uniform. Uniformen erregen bekanntlich die Bewunderung der armen, unintelligenten Schichten. In regloser Haltung, die Augen geradewegs auf die Zukunft geheftet, wobei ihn der unter dem schwarzen Tuch verborgene Fotograf ersucht hatte, den Schnurrbart glatt zu streichen und den Blick auf das Fensterbrett zu richten. Und jetzt nicht mehr bewegen, ich zähle bis drei. Porträts von Pétain, auf denen er ein zu Tode geängstigtes kleines Mädchen küsst. Wieso haben die Mächtigen nur diese Manie, ständig irgendwelche Kinder abknutschen zu müssen? Sehr verdächtig. Porträts von Pétain im Zivil, gütig und mild, im Gespräch mit einfachen Menschen. Man erkennt einfache Menschen an der Art und Weise, mit der sie unverwandt auf ihre Füße starren. Porträts von Pétain, auf denen er ein Lämmlein streichelt, Verkaufsschlager bei den 5- bis 8-Jährigen. Porträts von Pétain, auf denen er einen Bauern dankt, der eins zu eins aus einem russischen Gemälde stammen könnte. Porträts von Pétain, auf denen er die Fahne des 33. Infanterieregiments an seine Lippen führt. Kalender zu 5 Francs mit 12 abreißbaren Fotos von Pétain. Gipsstatuen von Pétain in dreierlei Ausführung, Bronze, Elfenbein oder Ton. Ansichtskarten mit dem Bildnis von Pétain, Taschentücher mit dem Bildnis von Pétain, Aschenbecher mit dem Bildnis von Pétain, Pétain-Dreh- und Druckbleistifte, Pétain-Krawattensstecknadeln, Pétain-Spitzen-Taschentücher, Pétain-Zigarettenanzünder, Pétain-Zigarettenspitzen, Pétain-Schmuckspangen, Pétain-Taschenkalender, Pétain-Sondermarken, Pétain-Thermometer, Pétain-Medaillons, Pétain-Abzeichen, Pétain-Fähnchen, Pétain-Pfeifen, durcheinander auf dem Ladentisch feilgeboten wurden zu folgendem Vorfall. Deine Großmutter nahm vor dem 1,20 x 2 Meter großen Porträt von Pétain, das über der Kasse hing, Aufstellung und stieß ein Heil Pétain begleitet von einem Hitlergruß aus. Und Monsieur Cochard, der in Begleitung seines Sohnes Briefmarken kaufen wollte, starrte sie entrüstet an, als hätte sie sich hier vor seinen Augen die Unterhose ausgezogen. Dies war der Beginn ihres Falls. Oder ihres Aufstiegs. Wer kann das schon sagen? Der Wind begann sich jedenfalls für sie zu drehen. Die Leute redeten über sie. Sie behaupteten, Herr Richter, sagte meine Mutter zum Gerichtsvollzieher, der die Maße unseres Tisches nahm, sie behaupteten, ihre Haarfarbe sei nicht echt. Sie trage hautenge Hosen in einer ganz bestimmten unanständigen Absicht und schreiende Ohrringe in Kirschform. Für eine Mutter gehört sich das wirklich nicht. Sie gieße sich eine Jodtinktur über die Unterstenkel, anstatt Strümpfe zu tragen. Diese Schlampe, sie habe einer Spanierin ihr Kind abgetrieben, die deswegen fast abgekratzt wäre. Wenn das je ruchbar wird, kommt sie auf die Guillotine. Sie höre Radio Kacke. Radio was? Na, den Sender von De Gaulle. Insbesondere die schmählichen Ansprachen eines gewissen Schumann. Bestimmt ein Engländer bei dem Namen. Sie ziehe die Musik von Johnny Hess oder Jerry Mango, dem Ave Maria eines Gounod vor. Die Elende. Sie verschwende nie auch nur einen Gedanken an ihren armen Mann, der in einem deutschen Lager versauere. Alles, was recht ist. Sie schicke ihre Tochter nicht in den Religionsunterricht des Herrn Pfarrers, der den Marschall mit Jesus Christus persönlich verglich und das folgende von einem Blumenkranz gesäumte Bittgesuch an der Wand des Pfarrhauses hatte anbringen lassen. Herr Marschall, der du bist, der Vater des Heimatlandes, gib uns heute unser tägliches Brot und führe uns nicht in Versuchung zu hungern, sondern erlöse uns von dem Übel, wie du uns auch von dem Krieg erlöst hast, erstmals durch den Sieg, diesmal durch den Waffenstillstand. Amen. Man habe sie dabei ertappt, wie sie mit ihrem knallroten Lippenstift ein großes V an die Tür des Apothekers gemalt habe. Ganz recht, sagte Mama. Sie erziehe ihre Kinder gemäß den modernistischen Vorstellungen, die ihr dieser Herr Professor Baiz eingeimpft habe, und erlaube ihnen beispielsweise, die Füße auf den Tisch zu legen, im wörtlichen und im übertragenen Sinn, und derlei Ungehörigkeiten mehr. Es ist furchtbar. Sie werde sich die größten Unannehmlichkeiten einhandeln. Es werde noch ein böses Ende nehmen, ein sehr böses, so wahr ich hier stehe. Mit der Zeit wurde das Gerede immer ärger, Herr Richter. Böse Zungen setzten die absonderlichsten Gerüchte über sie in den Umlauf, dass sie Maréchal, nous voilà, nach der Art der Anarchisten mit erhobener Faust singe. Das ist ja reine Blasphemie. Dass sie mit magischen Kräften auf Personen männlichen Geschlechts einwirke, dieses Biest, dass sie auf den Strich gehe und eine begnadete Schwanzlutscherin sei. Ich will auf der Stelle tot umfallen, wenn ich lüge, sagte Demotte, fixiert wie er war auf ihren reizenden Po, dessen Rundungen so perfekt waren, dass man hätte glauben können, er sei aus Plastik. Demotte war nämlich ein Kenner. Dass sie sich glühende, betörende Briefe schreibe mit einem materialistischen Terroristen namens Baiz, schon wieder der. Die reine Wahrheit, sagte Mama. Ich habe übrigens lange Zeit gedacht, ich wäre ein außereheliches Kind dieses Mannes. Dass sie Mademoiselle Pisch, die an einer Konkavwölbung im Brustbereich liegt, bei genauer Begutachtung aber doch als Angehörige des weiblichen Geschlechts entpuppte, dass sich Mademoiselle Pisch gegenüber geäußert habe, stellen Sie sich das vor. Frankreich sei mit zwei großen Geißeln geschlagen, der Syphilis und einem übersteigerten Patriotismus, dass man erstere eines Tages sicher in den Griff bekommen könne, bei letzterem aber keine Aussicht auf eine Heilung bestehe. Gegen sexuelle Perversionen sei kein Kraut gewachsen, kommentierte sie. dass sie den Leuten, die vor dem Klo, vor dem Kino Schlange standen, mit lauter Stimme empfohlen habe, die Eintrittskarte aufzuheben, um ihre Fleischrationen darin einzuwickeln und darauf in Gelächter ausgebrochen sei, so eine Respektlosigkeit mit Not und Armut Spott zu treiben. Dass sie sich keinen müden Groschen für die Kinder übrig gehabt habe, die sammeln gingen, um den Gefangenen eine tragbare kleine Kirche in Einzelbauteilen schicken zu können, mit einem Kelch, einem Hostienteller, einem Altarklötzchen, einem Messbuch, einem Messgewand, einem Überwurf, einem Kruzifix, einem Altarvorhang, einem Ziborium, kleine Messkännchen, den geweihten Ölen, Messwein sowie 40 Gebetbüchern und dass sie angewendet habe, schicke sie ihnen lieber eine Stange Dauerwurst, von den Hostien werden sie nämlich kaum satt werden. Dass sie verbotene Zeitungen mit aufrührerischem Inhalt lese, von denen eine sich Liberation nenne, was für eine Schande, dass man sie beim Anbringen von Aufklebern mit der Aufschrift »Es lebe de Gaulle« beobachtet habe, das würde sie sicher teuer zu stehen kommen. Meine Mutter konnte sich wie jedes großzügige Naturell keine Sekunde lang vorstellen, Herr Richter, dass irgendjemand ihr Böses wollen oder gegen sie vorgehen könne. Das war ihr Irrtum. Mit dem Feuer des reinen Toren fuhr sie fort, ihre abweichenden Meinungen hinauszuschreien, denn sie wollte all jenen, die sich wie sie selbst seit langem verrannt hatten, die Augen öffnen. Sie wetterte gegen Pétain und seine Kanaillenklique, schimpfte den Marschall einen Hungerbringer, einen Verräter, bedachte ihn noch mit einigen anderen wenig schmeichelhaften Attributen, von denen die meisten aus der Tierwelt stammten, und bildete sich naiverweise ein, im Namen aller zu sprechen. Was steht eigentlich auf Beleidigung eines Staatsoberhauptes? Sie nannte Pétain weiterhin mit der Abkürzung seiner Initialen PP. Oder sie sagte, der schwebt ja zwischen Scheintod und Verwesung. Oder der senile Tatterkreis, der alte Arsch, je nach Lust und Laune und je nach den großräumigen Luftströmungen, die ihre fühlige Seele spüren konnte. Oder sie sagte einfach nur, der alte Depp. Das Hotel Le Parc bezeichnete sie beharrlich als Altersheim und posaunte hinaus, mit dem Konterfei des Marschalls wische sie sich den, für eine solche Unsinnigkeit kann sie ins Lager Ressé-Debout wandern. Seinem Marschallstab schiebe sie sich, ihr wisst schon wohin, wobei sie in einer unendlich anmutigen Geste mit den Fingern in Richtung Gesäßmitte deutete. Aber das ist, sage und schreibe, ein Verstoß gegen die guten Sitten. Dieser Hurenbock von Pétain sei im Montoir mit Hitler zusammengetroffen, der ihm einen Höflichkeitsbesuch abgestattet habe und bei der Gelegenheit habe er ihm, nicht blöd, ein kleines Präsent überreicht, nichts Besonderes, nur Frankreich und ein kleines Anhängsel, das französische Volk. Das hat sie gesagt? Herr Jesus Christus, das würde ihr noch leid tun. Meine Mutter machte sich laut und mit scharfem Spott in der Stimme darüber Gedanken, ob Pétain sich anpinkelte oder ob er in seine Uniform urinierte oder ob nicht die Marschallin ihn in Babywindeln mit extra Saugkraft wickeln musste, Beleidigung des Staatschefs. Damit kann man sich glatt zwischen 5 und 15 Jahren Zuchthaus einhandeln. Ob der Marschall nach Pisse stank, fragte sie sich. Ob er wirklich verkalkt war oder nur so tat, damit man ihn in Frieden ließ, oder ob er womöglich überhaupt gar ausgestopft war. Der Begriff ausgestopft erschien ihr in politischer Hinsicht besonders passend. Bestand die Funktion eines Staatschefs in ihren Augen doch lediglich in der Staffage? Diese Ansicht teile ich im Übrigen auch, sagte Mama. Und Sie? Wie denken Sie darüber? Fragte sie den Gerichtsvollzieher, der in sein Heftchen schrieb, rustikaler Esstisch, Eichenfurnier, Maße 1,20 x 0,80 Meter in gutem Zustand. Derlei Ansichten, sagte Mama, ohne die Antwort des Gerichtsvollziehers abzuwarten, brachten ihm nur Schikanen und Feindseligkeiten ein. Brachten ihr nur Schikanen und Feindseligkeiten ein. Die meisten Dorfbewohner erwiderten nicht einmal mehr ihren Gruß. Ihre Nachbarn gaben vor, schnell zur Arbeit zu müssen, um Plaudereien, wie sie früher oft stattgefunden hatten, abzuwenden. Guten Morgen, guten Abend, das war alles. Der Herr Apotheker vertiefte sich, wenn er sie sah, jäh in den Anblick seiner zweifarbigen Schuhe, während der Herr Pfarrer eher dazu neigte, in eine Meditation über die Gnade zu verfallen, die ihn vor begehrlichem Staunen stützte. Le Gumeau, der Krämer, bediente sie widerwillig, mit der stummen Billigung der gnädigen Frauenkundinnen, die sich über ihren Kopf hinweg mit Blicken verständigten. Der Fleischer verrechnete ihr unverhohlen mehr, als die Koteletts wogen, ohne dass sie zu protestieren gewagt hätte. Die Frau des Notars ließ ihre Kostüme nicht mehr bei ihr nähen. Ebenso wenig wie die Frau des Eisenbahnhändlers oder die Frau des Friseurs. Kein Bürger von Venerque wollte sich in so giftige Gesellschaft begeben. In ihrer Naivität, Herr Richter, ließ sie jedoch nicht davon ab, von ihren Reden, den Marschall könne sie kreuzweise, sagte sie immer wieder und lachte und spottete und trieb es noch weiter. Er sei erledigt, vollkommen hinüber sei er. Friede seiner Seele, wenn die Alliierten erst einmal gelandet werden, würden sie ihm schon einen ordentlichen Denkzettel verpassen. Und wieder lachte sie aus vollem Hals. Schließlich wurden die hochsensiblen Dorfbehörden tätig und kontrollierten ihr Kommen und Gehen und jeden ihrer Schritte schärfst. Niemand wird je wissen, begann meine Mutter von Neuem, mit einer Stimme, die mir das Herz zusammenschnürte, wie meine Mutter, deine Großmutter, es je ertragen konnte, weiterzuleben, nachdem sie am darauffolgenden Morgen deinen Onkel Jean an die Schienen gefesselt gefunden hatte, die Augen auf eine unermessliche Weite gerichtet, den Körper zerstückelt, wie bei den Hunden, die am Rand der Autobahn liegen, das Gesicht jedoch unversehrt und wie erlöst von den Sorgen des Lebens. 2 Tage nach seinem Tod gingen nur 4 Personen hinter seinem Sarg bis zum Friedhof St. Paul her. Deine Großmutter, der Pfarrer, ein Messknabe und ich. Die Vorhänge hinter den Fenstern bewegten sich, wenn wir vorüberkamen. Selbst die Mauern schwitzten vor Angst. Deine Großmutter hielt sich vollkommen aufrecht an diesem Tag und führte ohne zu beklagen wie in Trance die Gäste aus, die von ihr erwartet wurden. Ich aber kann bezeugen, sagte meine Mutter, dass ich in den darauffolgenden Monaten und Jahren an der Seite einer Frau gelebt habe, die meine Mutter war und es doch nicht war. Denn deine Großmutter, Liebes, jätete zwar weiterhin den Garten, verfütterte nach wie vor unsere Exkremente an die Hühner, führte den Haushalt, wie sie es immer getan hatte, aber sie hatte nicht mehr dieses Strahlen, dieses Feuer, das früher einfach zu ihrem Wesen gehört hatte. Deine Großmutter verbrachte ihre Tage weiterhin über die Nähmaschine gebeugt, heftete Stoffteile zusammen, schlug Säume um und nähte mit mechanischen Fingern, die ihr seit einiger Zeit zu zittern begonnen hatten. Durchtrennte auch wie früher den Faden mit den Zähnen, doch war bei alledem eine Abwesenheit in ihr, die mich mit Beklemmung erfüllte. Eine Abwesenheit, die sich in ihr ausgebreitet und ihr ganzes Wesen verschlungen hatte. Und wenn ich eine Frage stellte, hob sie die Augen und sah mich an mit einem Blick, der weit über alle Dinge hinauszugehen schien. Mit einem Blick, der durch mich hindurchging, ohne mich zu sehen, starr auf einen Horizont voller Schrecken und Gespenster gerichtet. Und sie antwortete mir, wie meine Mutter früher es getan hatte, doch ihre Worte waren ohne Seele. Ich weiß nicht, Liebes, wie ich dir das erklären soll. Es waren tote Worte, An manchen Tagen schien sie mich plötzlich wahrzunehmen, die ich an meinen unterrichtsfreien Nachmittagen auf einem Schemel neben ihr hockte und mich mit ihr unterhielt, die Ankleidepuppe auf dem Ständer rotieren zu lassen. Dann trug sie mir auf, mit einem Festmesser die Fusseln abzuschaben, die sich in der Saumfalte zusammengesammelt hatten. Eine der damaligen Tätigkeiten meiner Mutter bestand nämlich darin, die Innenseite der Kleidungsstücke nach außen zu stülpen, damit sie nicht so abgetragen aussehen. Und ich legte meinen ganzen Fleiß darein, die Fusseln zu entfernen, wobei ich kaum wagte, mich zu rühren, zu sprechen oder zu atmen. In ständiger Angst, der geringste Lufthauch könne den Kummer der Frau wiederbeleben, die doch meine Mutter war und es doch nicht mehr richtig war. Aber ich hätte weiß Gott was dafür gegeben, Liebes, wenn sie mich berührt, in die Arme geschlossen, fest an ihren Bauch gedrückt und mich wie früher mein Baby genannt hätte, mein Schatz, meine Schöne, mein Täubchen. Oder wenn sie mich geschlagen oder beschimpft oder mir nur irgendwie bewiesen hätte, dass ich existiere. Ich führte ein Schattendasein, Liebes, und wusste mit dem Schatten, der ich war, nichts anzufangen. Ich wusste nicht einmal, wohin mit mir, zumal es mir auch untersagt war, das Zimmer zu betreten, das Jean und ich uns geteilt hatten und dass sich in ein düsteres Mausoleum verwandelt hatte. Ich fror, ich bekam keine Luft, ich drückte mich traurig zwischen Wohnzimmer und Garten herum, doch ich fand in diesem Totenhaus keine Winkel, wo ich meine Träume hätte hinlegen können. So flüchtete ich mich manchmal zu Philo in den Schuppen, die dort zusammen mit Hühnern, Spinnen und einem rotäugigen Kaninchen wohnte, das sie im Backrohr eines eigens für diesen Zweck zum Hasenstall umfunktionierten Herdes hielt. Philo liebkoste mich mit ihrer zärtlichen Stimme. Anda, hijo. Hija, no sufras. Mañana será otro día. Sie hatte fast immer ein wohltuendes Wort. Ich will Ihre Zeit nicht überstrapazieren, Herr Gerichtsvollzieher, aber ich muss Ihnen doch mitteilen, dass es außer meiner Mutter nur zwei menschliche Wesen gibt, mit denen ich verkehre, Nelly und Javad. Manchmal ruft Nelly mich an, dann gehe ich hinunter in den 6. Stock und wir gehen gemeinsam in die Cafeteria, im Einkaufszentrum, wo wir uns mit Javad treffen. Meine Beziehung zu den beiden ist zwar nicht immer lustig, aber welche Beziehung ist das schon? Können Sie mir das sagen? Wie geht's, wie steht's? Sagt Javad. Komm si, komm sa, sage ich. Darüber kann er sich schieflachen. Ich habe mich noch nicht richtig hingesetzt, schon tischt er mir einen schmutzigen Witz auf. Kennst du den? Ein Kanarienvogel vögelt mit einem... Es ist immer dasselbe, Monsieur. Ich habe kaum Platz genommen, schon werde ich mit unflätigen Geschichten von Javad bedrängt, der meine Schamhaftigkeit und mein krankhaftes Unvermögen, alles Geschlechtliche zu erfassen, genau kennt und mich deshalb verspottet und verlacht. Sie hat schon wieder nichts geschnallt. Ich packe es einfach nicht. Eins steht jedenfalls fest, sagt Javad. Solange eine Tussi noch keinen Schwanz in der Hand gehalten hat, hat sie sowieso von nichts eine Ahnung. Wogegen ich mich auflehne, auf die Liebe zu verzichten oder, wie du zu sagen beliebst, auf einen Schwanz, kontere ich, bedeutet nicht, den venusischen Freuden zu entsagen. Es bedeutet ganz im Gegenteil, dieselben genießen zu können, ohne die Nachteile in Kauf nehmen zu müssen und dergestalt eine innere Seelenruhe zu erlangen, die uns Gott näher bringt, steht bei Kallimachos. Was ist los? Was redest du daher? Javad glaubt seinen Ohren nicht zu trauen. So einen Schmarrn habe ich meinen Lebtag noch nicht gehört. Ich packe es einfach nicht. Wer soll denn das sein, dein Karli machtlos? Nie von ihm gehört. Hat sich bei mir nicht vorgestellt. Sei mir nicht böse, aber dir haben sie echt ins Hirn geschissen. Du bist noch verdrehter als deine Mutter. Und wenn er sieht, dass ich in den Tränen nahe bin, wird er weich und redet mir gut zu. Na komm, Seelchen, sagt er, früher oder später findest du schon einen, der dir zeigt, wo der Schwanz lang geht. Heul nicht, du Suse. Du kriegst sie schon noch. Deine Love Story. Aber Bitte stell dich dann nicht blöd an, lass dich ja nicht von einem armen Schlucker vögeln. Lass ihn erst ran, wenn du dir sicher bist, dass er mit einer Kreditkarte unterwegs ist und dass das auch seine eigene ist. Ich muss ehrlichkeitshalber gestehen, dass mir die von Jawad vorgebrachten, von Nelly oftmals gebilligten, ja sogar ermutigten Zudringlichkeiten nicht ganz so stark missfallen, wie ich behaupte. Und offen gestanden sind Nelly und Jawad die einzigen Menschen auf der Welt, die mich bei meinem langsamen, mühsamen, schmerzlichen, beschwerlichen und unmöglichen Fortkommen in Liebesangelegenheiten unterstützen. Jawad sagt etwas Anzügliches zu Nelly. Sie lacht. Serge, der Kellner der Cafeteria, lässt das Tablett auf seinen Fingerspitze tanzen wie einen Kreisel. Serge erinnert mich an einen der beiden Juel-Zwillinge, werfe ich ein, um etwas zu sagen. An wen? Fragt Nelly, bei ihrem dritten Bier angekommen, mit etwas schwerem Zungenschlag. Kennst du den, wo zwei Zwillinge zwei Schwestern aufs Kreuz legen, sagt Jawad zu Nelly. Also zwei Typen, Zwillinge, wie gesagt. Nelly und Jawad biegen sich vor Lachen. Der ist wirklich gut. Sie bestellen noch ein Bier und ein Sandwich, um das viele Bier aufzusaugen. Dann beschließen sie, ins Kino zu gehen. Da ich keinen Centime bei mir habe, tue ich so, als zögerte ich wegen des Films. Ich mache ein unbeteiligtes Gesicht, diese Actionfilme. Ich weiß nicht. Na komm, du bist eingeladen, armes Haus. Ich zögere noch immer, wenn auch weniger. Ich habe schließlich meinen Stolz. Los, Süße, gib dir einen Ruck, sagt Jawad. Tu was für deine Bildung. Bildung ist echt wichtig im Leben. Ich gebe mir einen Ruck. Die Wahrheit ist, ich liebe es, in Begleitung von Nelly und Jawad ins Kino zu gehen. Es wird Ihnen sicher nicht entgangen sein, Herr Gerichtsvollzieher, Mama liebt Bücher. Mama liebt Bücher bis zum Wahnsinn. Mama liebt bis zum Wahnsinn den Wahnsinn, der in den Büchern festgehalten wird. Unter uns gesagt, es bekommt ihr nicht. Mama sagt oft, man erkenne einen Menschen an den Büchern, die er gelesen habe. Die Menschen sind, was sie lesen, sagt sie. Das ist nicht schwer zu begreifen. Sie sagt auch, die Bücher, die man lese, hinterließen Spuren in einer Seele, veränderten unsere Sicht der Dinge und sogar unser Aussehen. Mama redet wirklich jede Menge Blödsinn daher. Sie sagt zum Beispiel auch, an dem Tag, an dem alle Menschen bedeutende Bücher lesen würden, wäre die Menschheit endlich wieder versöhnt. Aber das wird wohl noch eine Weile dauern,